alphabetische Ordnung beim Material erzeugt ein Durcheinander, sagte einmal der Kurator der Ausstellung Von allem etwas. Diese Ausstellung über verschiedene Materialien im Weltmuseum Wien war alphabetisch geordnet.
Keine Sorge, bei uns sind nicht die Materialien, sondern die Buchstaben durcheinander geraten. Diese, also unsere letzte Folge der zweiten Staffel, lautet A wie allerlei. Und hier schmeißen wir nochmals allerlei spannende und kuriose KünstlerInnen-Materialien in den Topf.
Herzlich willkommen im Kunstgeschichten-ABC. Wir sind Sophie
und Sophie. Wer unsere erste Staffel gehört hat, der weiß, dass die Grundlage eines jeden Museums, Sophie, eine Sammlung ist. Mhm. Sammeln ist also zielgerichtet im Vergleich zum Horten, haben wir ja gesagt, und braucht Ordnungssysteme. Im ersten Museum der Welt, dem Schloss Ambras in Innsbruck in Österreich, hat Erzherzog Ferdinand II. Von Tirol im 16. Jahrhundert eine Kunst- und Wunderkammer angelegt, in der er seine Sammlung auch, aber halt nicht nur, nach Materialien geordnet hat. Und um solche ging es in der gesamten zweiten Staffel. Jedenfalls, Erzherzog Ferdinand II. Hatte je 10 hohe, schmale Kästen Rücken an Rücken gestellt und seitlich nochmal 2 weitere Kästen, genannt Zwergkästen.
Die Zwergkästen.
Magst du wissen, was in den Kästen drinnen ist?
Ja, unbedingt.
Test mich mal.
Okay. Erster Kasten.
Kristall und Gold.
Zweiter Kasten.
Silber.
Dritter Kasten.
Handsteine.
Vierter Kasten.
Musikinstrumente.
Fünfter Kasten.
Uhren.
Sechster Kasten.
Stein.
Siebter
oder
Kasten.
Stein. Entschuldigung.
Siebter Kasten.
Eisen.
Achter Kasten.
Bücher.
Neunter Kasten.
Federn. Das kann man sich gleich merken. Besprechen wir auch später. Ein kurzer Spoiler. Dann gibt es den Zwergkasten bei der Tür und den Zwergkasten bei der Stiege.
Aber warte mal, was ist ein Zwergkasten?
Ich habe das immer mit Zwergen in Verbindung gebracht, aber danach recherchiert.
Es die Rollerin,
hat, ja, Zwerg. Genau, ja, Zwerg.
Entschuldigung.
Statt Zwerg ist es Zwerg. Sie nennen es. Nein, es ist ein Wort für quer und die standen quer zu den anderen Kästen.
Ah, und das Zwergfell gibt es auch, gell? In ja, unserem Körper.
Ja, aber es ist vielleicht, bei der Lunge ist ein Quer?
Ein Querfell. Mit Biologie haben wir wirklich nichts im Hut.
Wobei das Coole ist, bei Kunstgeschichte lernt man auch so viel über andere Bereiche, eben auch für über Biologie.
Siehst du, hätten wir uns sonst jemals über das Zwergfell unterhalten. 10. Kasten.
Wir sind beim 10. Kasten, genau. Alabaster.
11. Kasten.
Glas.
12. Kasten.
Korallen.
13. Kasten.
Bronze.
14. Kasten.
Porzellan.
15. Kasten.
Kästchen und Münzen. Schächtelchen.
Entzückend. 16. Kasten.
Waffen. Nicht mehr so entzückend.
Nicht mehr so entzückend. 17. Kasten.
Vario. Verschiedenes.
Allerlei.
Allerlei.
18. Kasten.
Holz.
Wow.
Ein paar davon hatten wir tatsächlich in unserer Staffel behandelt.
Ich finde es aber recht lustig geordnet, oder?
Ja.
Spannend.
Siehst du ein System da drinnen irgendwie? Nein. In dieser Ordnung?
Also
vielleicht nur am Anfang, oder? Weil Kristalle und Gold haben ja einen hohen
Wert.
Materialwert.
Aber weil auch so, warum kriegen Federn einen eigenen Kasten?
Ja, das erkläre ich dir dann.
Also, das kommt noch. Cliffhanger.
Okay. Ja. Ja, und wie wir eben besprochen haben, in unseren vergangenen Folgen haben wir eben am Beispiel Sammlungen immer wieder gesehen, dass sich Dinge eben auch nach anderen Kriterien ordnen lassen. Also nicht nur nach Materialien. Das wird vor allem in der modernen Kunst dann noch spannender.
Sehr spannend.
Beziehungsweise lässt sich auch der Wert eines Kunstwerks nicht nur am Material messen. Und das zeigt auch eine Geschichte eines antiken Autors mit dem Namen Lukian aus dem 2. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung. Soll ich sie zitieren?
Ich bitte darum.
Okay, also der Zeus,
Göttervater,
bekannter Göttervater, beruft eine Götterversammlung ein, zu der auch die von den Menschen geschaffenen Kultbilder geladen sind. Achtung, die können dann sogar sprechen.
Na.
Der Götterbote Hermes erhält den Auftrag, diese Kultbilder gemäß dem Rang, der ihnen nach der Materie oder der Kunst wegen gebührt, zu platzieren.
Also,
zuerst die goldenen, wie in dem goldenen Kasten vom Erzherzog Ferdinand. Yes. Daraufhin eben Silber, Elfenbein, Bronze, Marmor. Das ist die Ordnung. Mhm. Andererseits will Zeus aber auch die Werke der berühmtesten griechischen Bildhauer hervorgehoben wissen. Hermes beginnt nun zu grübeln, ob etwa eine Statue, die zwar von Gold und mehrere Zentner schwer, aber nicht sonderlich gearbeitet oder wohl ganz ein gemeines Stümperwerk ist, ebenso hoch zu bewerten ist.
Oha.
Den Bronzestatuen des Myron, Polyklet oder Phidias und den Marmornen des Alkamenes, ob die dann vorgezogen werden sollten. Oder gebührt der Kunst die Ehre? Hm. Ein bronzener Neptun des Lysipp beschwert sich, dass ein Anubis höher gestellt werde, nur weil er eine große Schnauze von purem Gold hat. Der ebenfalls anwesende Koloss von Rhodos gibt zu, nur aus Bronze zu bestehen. Er sei aber dafür so groß, dass man mit dem nämlichen Aufwande ein ganzes Dutzend goldener Götter hätte machen lassen können. Schließlich flammt auch noch ein Streit zwischen einer Bacchus- und einer Herakles-Statue auf. Beide sind aus Bronze, beide ein Werk des berühmten Lysipp und beide von gleich hoher Geburt, nämlich Söhne des Zeus. Bei so viel materieller, künstlerischer und genealogischer Gleichheit scheint eine Rangfolge kaum mehr begründbar zu sein. Ist diese Geschichte verständlich? Also es wird einfach kompliziert, sozusagen.
It's complicated. Es wird versucht abzuwägen.
Genau.
Aber es gelingt nicht wirklich.
Nein. Zuerst hat man angefangen mit den Materialien, dann hat man gesagt, vielleicht sind die Künstler auch etwas, die zählen. Dann vielleicht auch die Größe des Werkes. Dann der Inhalt selber, also eine Herkules-Statue in dem Fall oder Bacchus. Mhm. Und auf einmal merkt man, eine Ordnung ist gar nicht so leicht herzustellen.
Das ist schwierig. Wie geht die Geschichte aus?
Ich glaube, sie geben auf, weil es ist dann wirklich wird so ein zänkisches Streitgespräch, wo es keine tatsächliche Lösung gibt. Das ist die Moral von der Geschichte.
Das ist die Moral der Geschichte.
Und da kann man sich natürlich auch für uns fragen, gibt's etwas in unserem Zuhause, in deinem Zuhause, das wertvoll für dich ist, auch wenn es zum Beispiel keinen materiellen Wert hat.
Ich habe mal auf Instagram meinen Lieblingsgegenstand von zu Hause her gezeigt.
Ah, ja, stimmt,
ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, es ist so eine Figur aus Holz, die hat mir mein Papa gebastelt aus Ästen, die er im Garten gefunden hat.
Ich habe das letztes Mal in einer Führung auch zum Thema gemacht, dass ich war in der Kunstkammer des Kunsthistorischen Museums und hat da eine Gruppe von Erwachsenen geführt und habe dann so gefragt, was glauben Sie ist in dem Raum am wertvollsten? Das kann nur eine quasi fiktive Frage sein, weil es hat ganz unterschiedliche Möglichkeiten, etwas zu bewerten.
Oh. Wie waren denn die Antworten? Was interessant, was unterschiedlich?
Ein Mann ist ausgezuckt. Sagt, ich kann so eine Frage nicht stellen. Verkaufen Sie das leicht? Verkaufen Sie leicht? Nein, das gehört dem Staat. Das verkaufen Sie natürlich nicht. Warum sollen Sie dann diese Frage stellen? Warum kommt das? Ich habe so lachen müssen.
Jo, innerlich. Okay.
Mittlerweile kann sowas schon ganz umgehen. Ich gesagt, ja, überlegen Sie sich das einfach. Imaginieren Sie einfach auch einen gewissen Wert. Oder was glauben Sie, was könnte wertvoll sein? Denn zum Beispiel die Saliera, die heute als das berühmteste Kunstkammer-Objekt gilt, war für Erzherzog Ferdinand damals nicht so wertvoll. Mhm. Der hat das zwar im ersten Kasten gehabt, bei Gold,
Kristall und Gold,
genau, Kristall und Gold, aber im siebten Fach etwas unter der Hüfte und war nicht wirklich wichtig für ihn. Heute ist es das Wichtigste. Also es verändert sich auch mit der Zeit.
Spannend.
Der Wert von Kunstwerken.
Okay. Wir wissen aus dem Supermarkt, alles, was unter der Hüfte ist.
Was?
Nee.
Echt?
Die Kaufpsychologie.
Ja.
Alles, was auf Augenhöhe ist, das soll verkauft werden vor allem.
Mhm. Hey, das hilft einem auch ein bisschen mit offeneren Augen durch den Supermarkt zu gehen. Ich finde es ja persönlich spannend, wenn zwei scheinbar nicht zusammengehörige Materialien den Weg zueinander finden. Mhm. Wie zum Beispiel Keramik und Textil bei der zeitgenössischen schwedischen Künstlerin Caroline Harius, die in ihre Keramikvasen Stickmuster einnäht. Also sie macht vorher die Löcher in die Keramik, damit sie dann eben den Faden durchziehen kann. Und dann stehen so ganz schöne Stickmuster dann darin.
Ja.
Übrigens, im 19. Jahrhundert, da gab es eine Strömung, die hielt überhaupt nichts vom Material. Der deutsche Idealismus etwa strebte nach Entmaterialisierung und Vergeistigung der Kunst. Hegel oder Goethe betrachteten zum Beispiel die Architektur als das Niedrigste und die Musik als das Höchste. Solche Strömungen oder Vertreterinnen gibt es sicherlich auch heute noch. Überhaupt ist ja die Materialkunde etwas, was in der Kunstgeschichte eher ein neueres Forschungsfeld ist und es wird manchmal auch eher etwas stiefmütterlich behandelt, kommt mir vor. Auch zum Beispiel auf den Objektlabels hat man eher den Fokus auf den Titel.
Ja, aber wir haben doch auch mal drüber gesprochen, gell, im Studium der Kunstgeschichte.
Ja.
Oder bei mir zumindest.
Ja, ja, ja.
Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass wir jemals irgendwie eine Lehrveranstaltung hatten, die sich dezidiert mit der Materialität auseinandersetzt.
Mhm. Nein. Ja. Materialsemantik gab's. Bei mir.
Das schon.
Genau.
Ja,
also
klar.
Wieder so eine gewisse Deutung der Materialien.
Bedeutung.
Ja.
Die Bedeutung.
Also weißt du noch, in unserer letzten Folge der ersten Staffel, KW Kunst oder kann das weg, habe ich ja, glaube ich, die Frage gestellt, welches deine Lieblingskunst ist von
yes.
allen. Und du hast Musik gesagt.
Ja.
Und noch
ich bin zwar kein Hegel-Fan, aber
ja.
da muss ich ihm recht geben, den guten Mann.
Da haben wir auch ein Reel dazu gedreht.
Mhm.
Ich muss ja auch sagen, ich als so ein bisschen Materialistin würde sagen, um Musik zu machen, braucht man ja auch Materialien. Aber das klingt natürlich jetzt nicht so sexy. Das Ganze. Genau, aber gerade in der Moderne steigt das Interesse für verschiedenste Materialien, eben auch welche, die ursprünglich keinen künstlerischen Zweck hatten, sondern im Alltag verwendet wurden und dann zum Kunstwerk erhoben wurden. Und dafür hat sich in der Kunstgeschichte sogar ein eigener Begriff etabliert, Sophie.
So ist es. Und zwar, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, vielleicht bist du schon mal über diesen Begriff gestolpert, nämlich Objet trouvé. Zu Deutsch gefundenes Objekt. Das ist ein Alltags- oder Naturgegenstand, der von einer oder einem Künstlerin im wahrsten Sinne des Wortes gefunden und in einen künstlerischen Kontext gestellt wurde. Der Gegenstand, was auch immer das ist, es ist völlig egal, hat ursprünglich wirklich keinen künstlerischen Zweck. Es kann wirklich irgendwas sein, wird jedoch durch den künstlerischen Akt zum Kunstwerk erhoben. Die Künstlerin oder der Künstler behandelt den Gegenstand als Kunst, integriert ihn in eine künstlerische Arbeit oder verbindet ihn mit anderem Material oder anderen Dingen und verleiht ihm eine neue symbolische Bedeutung. Diese Herangehensweise wurde vor allem von KünstlerInnen des Dadaismus und Surrealismus im 20. Jahrhundert popularisiert, wobei ich gelesen habe, dass es ein frühes Beispiel eines Objet trouvé bereits 1883 gegeben hat. Also wahrscheinlich nicht im klassischen Sinne eines Objet trouvé, aber wenn man sich so überlegt, könnte das schon passend sein. Denn der Schweizer Bildhauer Ferdinand Schlöth hat da einen Faun, das ist so eine mythologische Figur, halb Mensch, halb Ziegenbock, um einen gefundenen Naturgegenstand geformt. Das war ein von ihm aus Rom mitgebrachtes Horn. Aber das ist jetzt komplett egal, weil wir springen wieder ins 20. Jahrhundert. Sophie, in der letzten Folge, P wie Plastik, da habe ich den katalanischen Künstler Joan Miró erwähnt, der vor allem in den 1980er Jahren Strandgut sammelte. Also gefundene Gegenstände, die jemand vergessen hat oder als Abfall quasi dort gelassen wurden, die hat er gesammelt. Und da waren allerlei Dinge dabei. Und die hat er dann sehr assoziativ, so hat er nämlich gern gearbeitet, zu, ich sag mal, ästhetisch ansprechenden Assemblagen oder Skulpturen verarbeitet.
Assemblage ist so ein Mischmasch.
Ein Mischmasch. Ich sehe es immer so als Collage, die aber nach draußen ballert.
Ich wusste, dass das sowas kommt.
Passt. Genau. Ein weiteres Beispiel wäre die Surrealistin Merit Oppenheim mit dem Werk Frühstück im Pelz.
Kann mich noch so gut erinnern.
An was?
Ans Kunstforum.
Ja.
In Wien, wo das ausgestellt war.
Das war bereits, oder das wurde bereits in den 1930er Jahren von der Künstlerin hergestellt und hat sie eigentlich berühmt gemacht oder war zumindest eines ihrer ersten sehr bekannten künstlerischen Arbeiten. Das war eine Porzellantasse auf einem Unterteller mit so einem Teelöffel dazu. Das hat sie gekauft und alle Komponenten wurden durch den Eingriff der Künstlerin mit Gazellenfell, ganz zart, aus ihrer Wohnung überzogen.
Warte, aus ihrer Wohnung überzogen. Das Gazellenfell war aus ihrer Wohnung?
Genau, weil die hat davor, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, glaube ich, irgendwelche Schmuckstücke für Freundinnen oder für sich selbst mit diesem Gazellenfell kreiert, hatte, so wie ich es verstanden habe, was übrig davon und
Da hat sie sich gedacht, Nehme ich
für die Porzellantasse.
Genau. Mhm. Ja, und dann gibt's aber noch, das sogenannte Ready-Made. Sophie gähnt. Ja, zählt dir 15 Kästen auf?
Ja? Nee. Ready-Made. Ich habe heute mit Kindern Kunst erlebt. Das war schön.
Aber anstrengend. Nenn dich zurück und hör zu.
Ja gut, Ready-Made. I'm ready. Come on.
Das Ready-Made, endlich sprechen wir drüber. Ich bin ja ein großer Ready-Made-Fan. Ja. Zu Deutsch heißt das sowas wie fertig gemacht. So würde ich das spontan übersetzen. Also etwas, was schon fertig ist.
Ja,
so.
Kinder haben mich auch fertig gemacht.
Vielleicht, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, erinnerst du dich noch an den dadaistischen Künstler Marcel Duchamp und seine Arbeit Fountain? Das war dieses witzige, auf den Kopf gestellte und signierte Urinal aus dem Jahr 1917, das für viel Aufregung sorgte und das wir schon in unserer ersten Staffel erwähnt haben, nämlich in der letzten Folge. Bei dem Kunstwerk ging es dem Künstler vorrangig um das Hinterfragen des Kunstbegriffs und des Kunstmarkts in dieser Zeit. Also wenn man ein Urinal nimmt, auf den Kopf stellt, signiert und da als Kunstwerk ernennt, wer kann dann eigentlich nicht Kunst machen? Mhm. So in die Richtung.
Oder er ist ein Künstler und sagt ja, er möchte das zum Kunstwerk machen und springt der Kunstmarkt drauf an.
Und wenn er es tut, ist das cool? Oder eigentlich ein bisschen bizarr. Also auch hier ein Gegenstand, der aus dem Kontext herausgerissen und als Kunstwerk erhoben wird. Marcel Duchamp gilt als Erfinder des Ready-Mades und es gibt tatsächlich zahlreiche weitere Beispiele aus seinem Oeuvre, aus seinem Gesamtwerk, die man hier nennen könnte. Eines meiner Lieblings-Ready-Mades ist zugleich eines der ersten Ready-Mades der Kunstgeschichte, weil ich die Story drumherum so spannend finde. Mhm. Nämlich der sogenannte Flaschentrockner. Den hat er 1914 gekauft, war aus Eisen. Es war so ein Gestell, es wäre, glaube ich, praktisch ein Foto in die Shownotes zu packen. So ein Eisengestell mit so Zacken, die rausstehen, wo man eben Flaschen zum Trocknen aufhängen kann. Hat diesen signiert, den Move kennen wir schon und tada, das Kunstwerk ist da. Das Original wurde nie ausgestellt und ging wie die meisten Ready-Mades im Laufe der Zeit verloren.
Oh.
Es gibt von diesem Flaschentrockner auch keine ZeugInnen, außer Duchamp selbst, keine Dokumentation. Wir kennen diese Arbeit zunächst lediglich aus Aufzeichnungen und Gesprächen Marcel Duchamps. Es gibt auch einen Briefwechsel oder er schreibt an seine Schwester Susanne einen Brief. Da wird das erwähnt. Erst später, in den 1930er Jahren, fertigt er eine Art Miniaturmuseum an. Das war so ein tragbarer Koffer. Und wenn man den aufgemacht hat, recht cute, waren das so klein, wirklich Mini-Repliken oder auch Fotos von seinen bisher entstandenen Ready-Mades aufzufinden. Und für diesen Zweck kaufte er damals einen neuen Flaschentrockner derselben Art und ließ ihn für dieses Mini-Museum von einem bekannten Künstler, Man Ray, fotografieren. Und dieses Foto ist in die Kunstgeschichte eingetreten und das ist das, was wir kennen, obwohl es nicht das Original ist.
Ich wollte nämlich, als du den Satz, den ersten gesagt hast, und keiner kennt das nur über Erzählungen, und ich war so, oh ja, wie kennst du
das Foto?
Ich habe ein Foto gesehen.
Der Schatten, ja, man hat so, also wenn man sich mal damit auseinandergesetzt hat, hat man es so im Hirn vor dem geistigen Auge. Das ist nicht das Original, obwohl es ja eigentlich dasselbe Flaschentrockner ist.
Na, der gleiche.
Der gleiche, ui, dasselbe. Vorsicht.
That's important in this case.
Genau. Mhm. Fun Fact, auch dieses Exemplar verschwanden.
Na.
Ja. Genau, um das noch, um eine verrückte Spirale weiterzudrehen. 1924 stellte Duchamp mehrere sogenannte Multiple her, mehrere Neufassungen vergangener Ready-Mades und darunter ganze 8 Exemplare des Flaschentrockners.
Ah, da gibt's in der Stuttgarter Staatsgalerie die Nummer 1 von 8, glaube ich.
Ich habe jetzt aber eine Frage, Sophie.
Ich zittere.
Na, eine Frage, die ich gestolpert bin, die mich ein bisschen ins Schwitzen gebracht hat. Was ist denn bitte der Unterschied zwischen einem Objet trouvé und einem Ready-Made für dich? Wie würdest du das definieren?
Aha. Auf der einen Seite ist für mich
ein Alltagsobjekt, das zum Kunstwerk ist, wird, indem es, keine Ahnung, umgedreht wird oder hingestellt wird.
Das ist als Ready-Made.
Als Ready-Made. Und ein Objet trouvé.
Ja, ich bin nur gespannt. Oh Gott.
Ist etwas, was ich finde und neu kombiniere. Ich glaube, die Kombination mit anderen Dingen ist der Schlüssel. Und?
Ja, also habe ich dann auch so gelesen.
Ach so,
aber.
Okay.
Aber es gibt ja Ready-Mades von Marcel Duchamp, die kombiniert sind. Zum Beispiel das Rad auf einem Hocker. Also da habe ich mir dann nämlich gedacht, ah, okay, der Versuch einer Abtrennung verschwimmt an manchen Stellen. Ja. Oft, finde ich, kann man dem voll zustimmen, was du jetzt gerade gesagt hast. Weil du gibst die Forschung korrekt. Aber es ist immer dieses Aber, es verschwimmen halt manchmal die Grenzen. Ja.
Mich würde auch interessieren, Ready-Made ist ein Begriff, den Marcel Duchamp in die Kunstgeschichte eingebracht hat. War Objet trouvé auch von einer Künstlerin, einem Künstler oder kam das von der Kunstgeschichte? Weil vielleicht ist es da auch, wo man sagt, okay, die Begrifflichkeit.
Schade, bin ich jetzt überfragt. Weißt du?
Nein. Ich denke mir das gerade.
Hausaufgabe für uns alle, auch für dich, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerin. Wir recherchieren, woher kommt der Begriff Objet trouvé?
Ja. Okay.
Ja, jedenfalls fand ich das spannend, weil es vielleicht auch wieder so anknüpfend verwendet werden kann für diese Lust am Systematisieren. Ja. Wie benenne ich etwas? Ja. Wie ordne ich Begriffe auch der Kunstgeschichte?
Ja.
Weil das manchmal einfach nicht zu 100% passt.
Ja, das würde auch die Kunst immer wieder eingrenzen in so Schubladen und das will man ja eigentlich auch nicht.
Wir wollen ja ausbrechen. Wir wollen ja
rausballern.
Ballern. Apropos Alltagsgegenstand. Wir haben bereits über Daniel Spörri in unserer Folge Envy Nahrung gesprochen und dabei über seine sogenannten Fallenbilder geredet. Zufällig gewählte Alltagsarrangements, in denen er wortwörtlich ein Stückchen Realität einfing und einfror. Zum Beispiel Esstischsituationen nach einer gemeinsamen Mahlzeit mit Freundinnen und Freunden. Nun ist es so, dass nicht alle Fallenbilder mit Essen zu tun haben. Im Gegenteil. Im MUMOK in Wien gibt es zum Beispiel in der Sammlung ein Fallenbild namens Der Kinderkäfig von Natalie aus dem Jahr 1969. Ein Laufgitter mit Objekten verschiedenster Materialien wie etwa Holz, Papier, Metall, Kunststoff und Textil. Und in diesem Laufgitter, das übrigens wie üblich bei den Fallenbildern um 90 Grad gekippt und an die Wand geknallt zu sehen ist, sind vor allem Kinderspielzeuge, Kuscheltiere und andere Alltagsgegenstände wie ein Kamm zum Beispiel oder noch so ein Löffel zu sehen. Auf den ersten Blick ein recht harmloses Laufgitter, aber irgendwie denkt man sich dann doch, wenn man länger davor steht, also finde ich, das hat irgendwie was Bedrohlicher. Mhm. Also jetzt angefangen mal beim Titel Der Käfig von Natalie, das eben dieses Kind war, dessen Laufgitter es ist, über die fast schon angsteinflößenden Fratzen der Spielzeugfiguren und Stofftiere, der abgenutzte, abgenudelte Stoff und diese geballte Präsenz von diesen Spielsachen, finde ich zumindest, ist völlig überladen bei gleichzeitiger Abwesenheit des Kindes.
Mhm. Genau, ich glaube, das ist auch ein Punkt.
Ja. Das ist irgendwie so
was Geisterhaftes.
Gänsehaut.
Und jetzt geht's um ein Material, was einem vielleicht nicht sofort in den Sinn kommt, aber mit dem Künstlerinnen und Künstler vor allem eben ab den 1960er Jahren sehr stark gearbeitet haben, und zwar den Körper als Material. Wir möchten uns aber damit ganz klar abgrenzen von einem vielleicht Ausdruck, der einem vielleicht, weiß ich nicht, in diesem Zusammenhang auch in den Sinn kommen könnte, und zwar das Menschenmaterial. Dieser Begriff wurde nämlich während der Zeit des Nationalsozialismus verwendet, um Menschen als unpersönliche Ressource für die NS-Ideologie zu bezeichnen, wie bei der Umschreibung von Rüstungsmaterial zum Menschenmaterial eben für Arbeitskräfte. aber auch für die makabre Herstellung von Geschenksartikeln aus Menschenhaut oder zum Beispiel
Lampenschirme habe ich mal gelesen.
Genau, eben Alltagsgegenstände wie Lampenschirme, die vor allem SS-Männer sich gegenseitig überreicht haben und so weiter. Also das ist auf jeden Fall nicht mit Körpersmaterial hier gemeint.
Aus anderen Breitengraden. Da gibt's doch auch diese Debatte, wie der Umgang ist von vor allem ethnografischen Museen mit dem Umgang von menschlichen Überresten. Ich möchte jetzt nur den Begriff der Schrumpfköpfe in den Raum stellen und auch darüber sprechen wir jetzt nicht.
Mhm. Vorher habe ich ja die 1960er erwähnt, wo der Körper in der Kunst eben als Material verwendet wurde, aber wie, das schauen wir uns jetzt gleich an. Und zwar eben, um Grenzen auszuloten, Botschaften zu übermitteln oder sogar eben physischen Schmerz als Teil des Kunstwerks auch einzusetzen. Mit dem eigenen Körper oder jemand von anderen eben Kunst zu schaffen, ist historisch eng mit Bewegungen wie der sexuellen Revolution verbunden. Also nicht umsonst 1960er, 70er Jahre, aus dem eben der Feminismus und die Bürger- sowie Menschenrechtsbewegungen heraus entstanden sind. Oft wird hier auch mit dem Schock- oder Ekeleffekt gearbeitet und eben bewusst provoziert. Mhm. Beispiele finden sich oft in der sogenannten Aktionskunst, Performancekunst oder in der Fotografie, wie etwa bei Marina Abramovic, Wally Export oder Günter Broos und anderen VertreterInnen des Wiener Aktionismus. Als Wiener Aktionismus wird übrigens eine Bewegung der modernen Kunst bezeichnet, die von 1962 bis 1970 eben von einer Gruppe Wiener Künstlerinnen und Künstler als Konzept eben beschrieben wird.
Also ausgehend von Happening und Fluxus.
Genau, die aus dem Amerikanischen.
Genau.
Genau. Mhm.
Ich erinnere mich gerade an die Uni-Ferkelei, als ob ich dabei war. Nein, ich war nicht dabei, aber der Günter Broos, weil du den genannt hast, der hat doch dahin gekackt.
Ja.
Ah. Vor die Studis.
Ja, aber das galt für ihn oder für diese Gruppe auch als Aktionismusaktion, als Kunst.
Mhm. Da möchte ich an dieser Stelle vielleicht eher auch so das konkrete Material von Blut hervorheben. Blut generell hat ja in der Kunstgeschichte an sich eine sehr kraftvolle Symbolik. Kann für Leben bzw. Tod stehen, für Transformation und so weiter. Und das geht ja los bei religiösen Darstellungen bis zur modernen und zeitgenössischen Kunst. Und da steht Blut und seine Erwägungskraft immer wieder im Mittelpunkt. Wenn wir gerade schon bei der Aktionskunst waren oder sind, man denke an den österreichischen Künstler Hermann Nitsch, der ab den 1960er Jahren das sogenannte Orgien-Mysterientheater entwickelte, in welchem wirklich Hektoliter an Blut verschüttet wurde. Oder wenn ab den 1970er Jahren feministische KünstlerInnen Menstruationsblut als Medium für ihre Kunst nutzten, um Tabus zu brechen, einen kritischen Dialog über weibliche Körperlichkeit und Menstruationshygiene anzustoßen. Da gibt es zum Beispiel oder gab es zum Beispiel die amerikanische Künstlerin Carolee Schneemann. Die hat sich zwar selbst immer als Malerin bezeichnet, aber sie hat eigentlich auch sehr viel Performatives gemacht und es gibt auch so ein paar Installationen.
Mhm.
Aber gut, da gibt es zum Beispiel das Bloodwork Diary von 1971. Da sieht man, ich glaube, es sind Papiertaschentücher, verschiedene Abrisse und da drauf dann so Blutflecken der Menstruation. Und ich glaube, es ist geordnet nach Wochentag. So 5 Tage, 6 Tage, 7 Tage durchgehend. Schaut schön aus. Hat was. Und weil wir schon die letzte Folge der ersten Staffel KW Kunst erwähnt haben, beziehungsweise auch schon mit Fäkalien da von Günter Broos gearbeitet haben. Okay. So, do not forget die sogenannte Künstlerscheiße aus dem Jahr 1961 von Künstler Piero Manzoni. Merda d'Artista. Jeweils zu 30 Gramm in Dosen abgefüllter Kot des Künstlers.
Auch sehr körperlich, ja.
Super körperlich, ja.
Zum Blut wollte ich nur was sagen, dass so als...
Ich komme immer wieder zu den Fäkalien zurück.
Ich muss aufhören. Ich muss wieder kommen. um das nochmal hervorzuheben, Blut war in der Vergangenheit nie selbst künstlerisches Material.
Mhm.
Das kam erst in den 1960er Jahren.
Genau.
Also früher eher die klassischeren Materialien und dann begann man
in der Malerei zum Beispiel.
Genau. Mhm. Ja, du kannst dich vielleicht noch erinnern, dass in der Aufzählung des 16. Jahrhunderts von vorhin zu Beginn unserer Folge auch Federn vorgekommen sind. Erzherzog Ferdinand II. Bewahrte dort nämlich den berühmten mexikanischen Federkopfschmuck Moctezumas, der sich heute im Weltmuseum Wien befindet, auf. Und das ist das letzte bekannte Exemplar seiner Art weltweit. Vor dem 16. Jahrhundert waren viele solcher Prachtkopfschmucke in Mesoamerika, also so Mittelamerika, eben in Verwendung. Sie wurden mit herrschenden Göttern, Priestern, Kriegern assoziiert und die Federn stammen von einem mittelamerikanischen Vogel und zwar dem Quetzal. Quetzal? Ja. Hier hat eben der Federschmuck kulturelle oder vielleicht religiöse Bedeutung. Aber in der modernen und zeitgenössischen Kunst kommen Federn häufig in Verbindung mit dem Körper vor, mit dem menschlichen Körper. Deswegen habe ich das jetzt gern so angeschlossen an das Thema. Und zwar zum Beispiel bei der Aktion Feathers on a Woman von Anna Mendieta. Die haben wir ebenfalls schon mal behandelt. Und zwar KW Keramik kam sie vor. Die hat nämlich viel mit Ton gearbeitet. Und zwar von 1972, da hat sie weiße Federn einzeln auf den gesamten Körper eines Modells eben aufgeklebt, sodass dessen Hautfläche und auch das gesamte Gesicht und dem flaumigen Federkleid verschwunden ist. Und zurück blieb so ein Mischwesen aus Mensch und Tier. Hier, wie in vielen anderen Kunstwerken mit Federn, war das Ziel eben, das Material möglichst unverändert zu lassen und in den Kunstkontext zu überführen, um so die Herkunft der Federn aus der Natur zu markieren, also dass man das irgendwie noch belässt. Es gibt zwar andere Künstlerinnen, die haben anders mit Federn gearbeitet, aber zum Beispiel Rebecca Horn erkundete den eigenen oder fremden Körper durch Federn als Erweiterung des Tastsinns.
Mhm.
Sowas, das wir aus 40 Tage, 40 Nächte noch kennen. Kennst du das?
Oh mein Gott, bis zum Happy Ending,
zum
oder?
Happy Ending. Also da gibt es jetzt ein Zitat, das ich bringen möchte in einem Buch, das ich gelesen habe. Also in dieser Verbindung von menschlichem Körper und Feder changiert das Material zwischen versöhnlicher Naturverbundenheit und glamouröser Künstlichkeit.
Schön.
Jetzt weißt du auch, warum es einen eigenen Kasten für Federn gegeben hat.
Jetzt ist mir alles klar.
Ja.
Nie wieder würde ich Ferdinand II. Hinterfragen. Heute gibt's zum Glück viele, viele Kunstschaffende, die sich mit der Vielseitigkeit von Materialien auseinandersetzen. Also es gibt schier grenzenlose Möglichkeiten. Sie erforschen sie und machen sie zum Teil ihres Schaffens und Wirkens. Exemplarisch möchte ich noch einen Künstler nennen, nämlich Francis Offman, weil er bis wirklich vor ganz kurzem mit einer Ausstellung in der Wiener Sezession vertreten war und ich fand die Ausstellung so toll. Offmans künstlerischer Prozess beginnt vor der eigentlichen Arbeit auf der Leinwand, nämlich mit dem Sammeln gefundener und geschenkter Materialien, die nicht nur dann im späteren Kunstwerk Formen hervorbringen, sondern auch wirklich individuelle Geschichten und auch kulturelle Kontexte in sich tragen. Also die erzählen wahnsinnig viele Stories, diese Arbeiten. Er arbeitet viel mit Textilien, aber auch mit Kaffee, den ich jetzt hervorheben möchte. Mhm. Der steht nämlich oft im Mittelpunkt bei ihm und wird wirklich als Material auf der Leinwand verwendet. Das ist spannend, weil Kaffee in Offmans Fall unter anderem ein Zeichen für die zwei Welten, die im Leben des Künstlers miteinander verknüpft sind, darstellt. Er wuchs nämlich in Ruanda auf und wurde Zeuge des Genozids 1994, bei dem Extremisten aus der Bevölkerungsmehrheit der Hutu viele, viele Menschen ermordeten. 1999 wanderte Offman dann nach Italien aus, wo er seither lebt. Kaffeekultur gehört heute in Italien zur nationalen Identität. In Ruanda dagegen schlug sie erst während der deutschen Kolonialherrschaft Wurzeln.
Mhm.
Kaffee wurde ausschließlich für den Export dort angebaut, in Gebieten, deren BewohnerInnen durch die Zerstörung ihrer Lebensgrundlage eben gezwungen wurden, auf den kolonialen Plantagen zu arbeiten. Offman begann mit Kaffeesatz zu arbeiten, als er das letzte Päckchen öffnete, das seine Mutter ihm aus Ruanda mitgebracht hatte. Der Verlust seiner Heimat, Migration und Trennung, die traumatischen Erfahrungen seiner Eltern und die Sehnsucht nach dem Ruanda seiner Kindheit sprechen aus jeder seiner Arbeiten. So schreibt es zumindest die Sezession.
Mhm.
Das Material, das verwendet wird, ist also eng mit der Biografie des Künstlers, das wollte ich eigentlich sagen, und gleichzeitig auch mit der Geschichte des Kolonialismus in dem Fall aufgeladen. Mhm. Und was ich spannend fand, wenn man den Ausstellungsraum betreten hat, roch es sogar so ein bisschen nach Kaffee, weil auch die Wände nämlich mit Kaffeesatz, also beim Aufgang zur Ausstellung mit Kaffeesatz eingerieben waren.
Mhm.
Und da wird meiner Meinung nach noch eine weitere Ebene hineingeworfen, die ich sehr cool finde, nämlich folgende. Man selbst verbindet ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mit Gerüchen so ganz, ganz eigene persönliche Erinnerungen, Emotionen, Gedanken, was auch immer. Und die Bedeutung der künstlerischen Arbeit wird dann eigentlich durch diesen individuellen Eindruck der Betrachterin oder des Betrachters nochmal erweitert.
Ah, ja.
Also
da braucht es auch Betrachter, Betrachterinnen oder in dem Fall irgendwie Sinnesorgane, die es aufnehmen.
Genau, das Sinnliche dann auch noch irgendwie zu konkretisieren. Ja. Also ich habe sofort an einen Künstler gedacht zur Vorbereitung dieser Folge, und zwar an Jean Dubuffet.
Ist es der Künstler mit den Zeichnungen mit großen Augen?
Auch.
Aha.
So große Köpfe.
Köpfe und die Augen sind so präsent.
Auch. Und später aber hat er ganz viel mit Pappmaché auch gearbeitet, so schwarz-weiße, wunderschöne Skulpturen. Ich habe jedenfalls zu meinem Schulabschluss eine vorwissenschaftliche Arbeit, wie man es heute nennt, geschrieben, zur Matura. Und da habe ich mich unter anderem mit Jean Dubuffet, mit diesem Künstler eben auseinandergesetzt und mit der Art Brut, auf die ich gleich zu sprechen komme. Und damals, das war so für mich dieser erste Kontakt zu tatsächlich mit Materialien in der Kunst. Und ich fand das total spannend. Der war französischer Nachkriegskünstler, sehr vielseitig, entwickelte aber eben das Konzept einer anti-intellektuellen Kunst, wie ich es nennen möchte, nämlich eben diese Art Brut, das heißt auf Deutsch sowas wie rohe Kunst. Die hat er auch wirklich voll verteidigt, war total kunsttheoretisch in Texten und Vorträgen sehr gegenwärtig und förderte und sammelte die Schöpfungen von gesellschaftlichen AußenseiterInnen, die eben in seinen Augen auch VertreterInnen dieser Art Brut waren. Vor allem seine frühen Arbeiten, da war er noch vor allem der Malerei zugewandt, da war sein Bildvokabular von psychisch schwer erkrankten Menschen inspiriert, aber auch Kinderzeichnungen haben es ihn total angetan. Er hat es immer so erklärt, er war begeistert von Kunstschaffenden, die unberührt waren von diesen KünstlerInnen-Etablissements und dieser Szene, fernab vom Anspruch der modernen Kunst oder den Intellektuellen zu gefallen, unter Anführungsstrichen. Also er war begeistert von Leuten, die wirklich nur aus ihrem tiefsten Inneren schöpfen. Dubuffet experimentierte dabei selbst mit sehr, sehr vielen Techniken, eben aber auch mit unterschiedlichen Materialien. Zum Beispiel eben auch, wie er es nannte, Rohem. Material. Da gibt's ganz viele Werke mit Sand und Kies und Stroh und Teer, teilweise aber auch so Fäden aus Textilien. Die hat er zum Beispiel dann zu Pasten verarbeitet und auf den Bildträger geschmiert, möchte ich sagen. Diese Materialien, warum wurden die roh genannt? Die waren nämlich alltäglich und hatten nach dem Auftragen eben eine sehr raue Ästhetik. Er hat manchmal dann auch noch, wenn es feucht war, so reingeritzt. Ich finde das an dieser Stelle ganz interessant, weil die Wahl des Materials, und das knüpft vielleicht auch an den Anfang gut an, in der Vergangenheit oft, nicht immer, mit Standing, Repräsentation, mit Anspruch, Kanon, vermeintlichem Können unter Anführungsstrichen zusammenhing, also dieser materielle Wert eben. Und das finde ich super, dass das dann spätestens in der Moderne hinterfragt und wirklich aufgebrochen wurde und nach wie vor wird.
Mhm. Und auf die Spitze getrieben wird, finde ich das Ganze, wenn sogar Luft als künstlerisches Material eingesetzt wird. Zum Beispiel bei Pipilotti Rist 1999 bei der Biennale in Venedig. Es ist ja nämlich so, dass heute im Arsenale ja alle zwei Jahre die Biennale von Venedig stattfindet. Und das Arsenal war ja früher das Waffenarsenal der Seemacht Venedig.
Mhm.
Und da ist es natürlich besonders spannend, wenn in so einem hinteren Raum eben eine Art Kühlschrank von Pipilotti
Pipilotti. James Bond.
Dann in einem Hinterteil, also.
Entschuldigung, ich muss mich so zusammenreißen. Ich weiß nicht, warum ich das so lustig finde.
Pippi Lost, oder? Oder Hinterteil.
Ah, oh, Pippi Lost. Okay.
Das ist natürlich umso spannender, wenn in einem hinteren Teil des Arsenalgeländes so ein Eisentor war, das nur so einen Spalt breit geöffnet war, eben so eine Art Kühlschrank von Pippi Lotti Rist gestanden ist, mit einem Luftgemisch aus gefüllten, also aus Seifenblasen, das sich dann den Weg eben durch den Kühlschrank, durch das Eisentor ins Freie gebahnt hat. Und der Weg war ja natürlich kurz, weil das Gewicht der Luft zwang auch diese Seifenblasen rasch zu Boden. Und man könnte auch sagen, diese modernen Seifenblasenkugeln, die da durch diese Luft schweben, die sind natürlich dann zerplatzt oder zerstoben, im Gegensatz zu den Waffen, die aus diesem Arsenale dann mit Kugeln sozusagen tatsächlich dann rausgebracht wurden und für Schlechtes eingesetzt wurden.
Oh,
also
wow,
das ist nochmal so eine geschichtliche Dimension, die dann natürlich auch nochmal spannenderweise mitspielt.
Sehr spannend.
Es gibt noch weitere andere Beispiele, wo KünstlerInnen mit Luft gearbeitet haben. Ich frage mich, ob Hegel oder Goethe das gefallen hätte.
Gell? Wie schaut es damit aus?
Wie schaut es eigentlich damit aus? Ist das idealistischer Kuss?
Hörsmusik oder was?
Hörsmusik oder was?
Wie schaut es aus?
We never know. We'll never know.
Kunst aus Luft.
Ja.
Spannende Sache. Sophie.
Oh Gott.
Das war unsere letzte Folge der Staffel.
Der zweiten Staffel.
Es wird weitergehen.
Ja.
Und wie?
Wir werden jetzt dann auch auf Instagram eine Art Mix and Match machen, weil wir gemerkt haben, dass viele Themen, viele Begriffe immer wieder vorkommen in unseren Folgen. Und da könnten wir ja auch Folgen aus der ersten Staffel mit welchen der zweiten Staffel matchen.
Also es ist wirklich gruselig.
Ja.
Alles hängt miteinander zusammen.
Ist cool. Also, du wirst irgendwann das ganze Universum, den ganzen Kosmos
durch uns.
Genau.
Gern geschehen.
Ja.
Es
ganz
war
bescheiden.
Wunderbar. wir hoffen, es hat dir auch so viel Spaß gemacht wie uns, wie immer.
Wir danken auch allen unseren großartigen Interviewpartnerinnen. Das war wirklich, wirklich ganz lehrreich und toll.
Super Staffel. Vielen Dank fürs Zuhören. Lass uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns immer.
Genau, und folge uns auf Instagram, da gibt es in der nächsten Zeit ganz, ganz viele neue Projekte, die wir vorstellen können. Kurzgeschichten.abc.
Wir freuen uns auf dich.
Bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.